Jacob Johnson, the fullback, for the touchdown.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Patriots Footballs, zu einer neuen Ausgabe von Fullback Dive, dem Podcast rund um die Patriots. Ja, ich war die letzten Tage, beziehungsweise eigentlich die letzte Woche, ein bisschen im Stress. Leider hat mir meine Arbeit ein bisschen dazwischen gefunkt, deswegen gab es weder ein wirkliches Recap zum Spiel gegen die Saints, noch eine würdige Vorschau-Episode für die Buccaneers. Ich hatte mir eigentlich auch schon einen netten Gast ausgesucht. Das hat dann aber leider zeitlich bei uns beiden nicht mehr ganz hingehauen. Ich wollte dann eigentlich noch alleine eine Episode produzieren, aber das ist mir dann auch ein bisschen abhanden gekommen. Das tut mir sehr leid. Ja, ich hoffe, das wird in den nächsten Wochen wieder etwas besser. Aber ja, bis dahin ist der Plan, heute erstmal ein bisschen zu besprechen, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, während ich nicht hier war. Und dann am Freitag oder Samstag wird es dann wieder eine ordentliche Preview-Episode zu den Houston Texans geben. Ob mit oder ohne Gast steht noch nicht fest, aber ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass ich das wieder mal alleine für euch mache. Aber nichtsdestotrotz, reden wir ein bisschen drüber, was passiert ist in den letzten Wochen. Das Saints-Spiel ist jetzt ja über eine Woche her. Schmerzhafte Niederlage, vor allem, weil sie sehr verdient war, möchte ich dazu noch sagen. Wir haben eigentlich das erste Mal gesehen, dass Mac Jones wirklich richtig unter Druck gewesen ist. Er hat nicht mal schlecht gespielt, muss ich sagen. Aber man hat ihn das erste Mal halt richtig unter Druck gesehen. 3 Interceptions hat er geworfen, weil davon auch Minimum 2, wenn nicht sogar alle 3, nicht wirklich auf ihn gehen. Die Saints Defense war sehr stark, hat stark gespielt. Die O-Line war nicht besonders gut drauf. Ja, und dann 51 Pass-Attempts waren es, glaube ich. Also das ist schon echt übel. Ja, alles in allem eine sehr verdiente Niederlage, aber im Großen und Ganzen halt auch nicht wirklich, also sie war schon bitter, weil sie halt so deutlich ausgefallen ist und ich mir in dem Spiel eigentlich sogar ein bisschen Hoffnung gemacht hatte, dass wir das für uns entscheiden können, aber die Saints waren einfach den Ticken besser, das Run-Game hat nicht funktioniert und das Play-Calling war auch wieder, ja, nennen wir es mal fragwürdig at best. Von daher, ja, es war eine verdiente Niederlage, aber sie lässt einen wieder mal mit vielen Fragezeichen zurück, vor allem eben, was das Playcalling, was die O-Line angeht. Die Defense hat gar nicht mal schlecht gespielt, möchte ich gar nicht sagen. Gut, man hat, ich glaube, 28 Punkte waren es dann am Ende irgendwie doch kassiert gegen die Saints, die mit Jameis Winston in der Offense spielen. Aber gut, sie haben Alvin Kamara, der auch recht effektiv war. Und ja, gegen so ein Saints-Team kannst du halt immer verlieren. Und wenn sie haben genau das gemacht, was du gegen die Patriots machen musst. Sie haben fehlerfrei in der Offense gespielt. Ich glaube, Jameis Winston hatte überhaupt keinen Turnover. Also, die haben schon was richtig gemacht, auch gegen diese Defense. Und wie gesagt, die Defense hat meiner Meinung nach nicht schlecht gespielt, trotz der 28 zugelassenen Punkte. Aber ja, sie haben halt auch zu wenig, die Saints-Offense hat im Prinzip zu wenig Fehler gemacht, als dass die Pets-Defense oder auch die Patriots generell da einfach zwischenschlagen konnten, während die Patriots einfach wieder Fehler gemacht haben, die eben untypisch sind. Das Run-Game hat nicht funktioniert, wie schon gesagt. 3 Interceptions von Mac Jones, von denen, naja, wie gesagt, vielleicht sogar alle nicht unbedingt auf seine Kappe gehen, aber das sind halt eben diese Momente, da verlierst du dann das Spiel. Scoring-Opportunities, die wieder mal nicht genutzt wurden, wenn du in der Red Zone bist, keine Punkte gemacht und ja, es war halt, es war schon eine üble Angelegenheit. Eine Woche später jetzt, gerade am Sonntag passiert, die lang erwartete Reunion von Tom Brady und den Patriots, beziehungsweise das erste Aufeinandertreffen, nachdem Tom Brady ja vor 2 Offseasons zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt war. Eine sehr knappe Niederlage, 19-17. Insgesamt anhand dessen, was ich eigentlich beim Gang in dieses Spiel vermutet oder befürchtet hatte, eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel von uns gewesen. Sicher hat da der Regen von Foxborough seinen Anteil dran gehabt. Aber alles in allem muss ich sagen, okay, die Tampa Bay Offense war jetzt auch nicht besonders gut aufgelegt an diesem Tag. Aber wenn man sich das mit großen Ganzen anguckt, hat die Defense da wirklich wieder mal ordentlich gespielt. Sehr, sehr ordentlich, muss man schon sagen. JC Jackson hat gezeigt, meiner Meinung nach, dass er Nummer 1 Corner sein kann. Er hat Mike Evans das ganze Spiel dann gut, ganz gut abgedeckt. Jalen Mills hatte Chris Godwin ganz gut im Zaum gehalten. Und ansonsten war es halt auch ein relativ untypisches Spiel. Brady hat gar nicht so effektiv gespielt. Also keine Touchdowns, aber auch keine Interceptions geworfen und auch insgesamt recht wenig Yards. Mac Jones auf der anderen Seite, fast 300 Yards, 2 Touchdowns, eine Interception. Zumindest was das Spiel angeht im Großen und Ganzen, hat er Brady meiner Meinung nach ausgestochen. Kann man schon so sagen. Und jetzt komme ich wieder mit meiner Nummer, dass man diese Comparison ja eigentlich nicht machen darf. Aber wenn man sich das Spiel angeguckt hat und man hat so gesehen, wie Tom Brady spielt und wie Mac Jones spielt, dann es erinnert mich, es tut mir leid, aber ich werde diese Analogie wahrscheinlich noch öfter gebrauchen. Aber es sieht schon ein bisschen aus wie die Patriots, wie sie unter Brady gespielt haben. Kurze, schnelle Pässe, akkurates Kurzpassspiel, eine Pocket-Präsenz, die meiner Meinung nach gerade für einen Rookie-Quarterback wirklich extrem krass ist und das auch gegen den Pass-Rush, die Front 7 der Buccaneers, also boah, das ist schon beeindruckend, finde ich. Und generell auch, es war eigentlich ein ganz gut gecoachtes Game irgendwo, aber dann hast du halt wieder diese Sache, die dir das Spiel am Ende halt verlieren lassen. Die Offense war bei weitem nicht gut, also obwohl sie gut mitgehalten hat und hat sie halt nicht gezeigt, dass sie so ein Shootout, also das heißt ein Shootout, das ist ja gar kein Shootout gewesen, das war eigentlich sogar ein relativ defense-lastiges Spiel, weil wir haben ja einen relativ geringen Scoring-Output gehabt und das bei vor allem einer Offense, die ja wirklich ein absolutes Powerhouse ist. Also von daher wurde das Spiel auch mal wieder von unserer Offense entschieden, insofern, dass es halt nicht gewonnen werden konnte. Und auch da muss ich wieder sagen, also es sind hier vor allem wieder zwei Dinge, die einfach seit Woche 1 quasi negativ auffallen. Das ist einmal eben die O-Line, die längst nicht auf dem Niveau spielt, auf dem ich sie eigentlich und viele andere auch vor der Saison gesehen hatten. Also wenn man sich die personelle Situation mal anguckt, natürlich sieht man, okay, man hat einen Joe Tooney verloren. Ganz, ganz bitterer Ausfall, gar keine Frage. Aber man hat den meiner Meinung nach mit einem Mike Onwenu schon ganz gut ersetzt, indem man ihn halt auf Left Guard gezogen hat. Auf Right Guard spielt immer noch Shaq Mason, Center ist immer noch David Andrews, auf Left Tackle spielt immer noch Isaiah Wynn. Die einzige Spot, der jetzt seit Woche 1 quasi saumäßig wehtut, ist eben der Right Tackle Spot, der abwechselnd mal von Justin Herron und dann von Yassir Durant besetzt worden ist, den man ja von den Kansas City Chiefs noch kurz vor Saisonbeginn geholt hat. Und du merkst einfach über diese ganzen Spiele hinweg, Trent Brown hat einen Drive gespielt, danach war er verletzt raus. Und du merkst einfach, dass diese rechte Seite super anfällig ist. Du hattest alleine, glaube ich, in den ganzen Spielen jetzt, hat die komplette Line irgendwie 10 Sacks erlaubt, was sowieso schon viel zu hoch ist. Aber alleine 5 davon, inklusive 5 Quarterback-Hits, kommen einfach über die rechte Seite. Also das ist halt eine Schwachstelle im Moment. Die restliche Offensive Line spielt jetzt auch nicht auf einem brutal krassen Niveau, aber man könnte zumindest sagen, wenn man diese eklatante Schwäche auf Right Tackle nicht hätte, wäre man zumindest ein bisschen solider unterwegs und würde da nicht dann so rumgeistern. Also das ist ja halt, es ist schon auffällig, dass es halt hauptsächlich über rechts kommt. Und ich kann eigentlich gar nicht erwarten, dass Trent Brown wieder zurückkommt, weil in der Konstellation, wie es jetzt im Moment ist, funktioniert es halt einfach nicht. Ich verstehe halt auch zum Beispiel nicht, warum man dann nicht zumindest den Versuch macht, einen Ted Karras wieder auf Left Guard zu schieben, wo er ja auch schon mal gespielt hat, und dafür den Michael Onwenu wieder auf Right Tackle zu ziehen, wie er das in seiner Rookie-Saison schon ein paar Mal auch gespielt hat. Klar öffnet man sich dann wieder so ein bisschen die Tür in der Interior Offensive Line, weil Ted Karras jetzt meiner Meinung nach kein so hochqualifizierter Spieler ist, wie Michael Onwenu das ist. Aber ich finde halt, in der Interior Line ist er meiner Meinung nach ganz gut aufgehoben. Und er hat als Center bei den Dolphins schon nicht schlecht gespielt. Er war auch hier als David Andrews Ersatz eine Saison lang mehr als solide, würde ich behaupten. Also zutrauen würde ich ihm, dass er auf Left Guard auch jetzt nicht unbedingt ein Downgrade ist, im Gegensatz zu Onwenu, und du einfach auf Right Tackle dann diese größere Sicherheit hast, dass dein Quarterback dir nicht ständig über die rechte Seite vom Hof gejagt wird. Aber warum das jetzt nicht der Fall war, verstehe ich nicht. Ich kann ja auch nicht ins Playbook der Patriots gucken. Aber man merkt irgendwie, und das schließt dann eigentlich auch nahtlos an den nächsten Punkt an, der so mein größter Kritikpunkt ist, auch in den beiden Niederlagen der letzten beiden Wochen. das Coaching, das wirkt einfach nicht mehr so, also an vielen Stellen wirkt es halt nicht mehr so toll, wie es früher mal war. Das fängt mit der Personalie, die mir eigentlich im Moment am meisten Bauchschmerzen bereitet, wenn ich an die denke, nämlich mit Josh McDaniels an, dessen Offensive Play Calling meiner Meinung nach schon erkennbar schlecht wurde in der letzten Saison von Brady, also die Saison 2019, und sich dann nahtlos fortsetzt in dieser einen Saison mit Cam Newton, wo meiner Meinung nach auch viel zu viele fragwürdige Entscheidungen getroffen worden sind, vielleicht auch gezwungenermaßen, weil Cam jetzt nicht dir das gibt, was dir ein Tom Brady gibt, natürlich nicht. Aber es setzt sich in dieser Saison einfach nahtlos fort, dass Josh McDaniels anscheinend noch nicht so richtig seine Philosophie wiedergefunden hat oder die einfach komplett verloren hat. Da ist vor allem dieser Call, weiß ich nicht, bei Fourth and Three am Ende des Spiels, wo du dann stattdessen das Field Goal kickst, 56 Yards, im strömenden Regen von Massachusetts und Nick Folk das Ding dann sogar noch knapp, was natürlich auch immer noch bitterer ist, reinsetzt, anstatt noch einmal dafür zu gehen, weil, tut mir leid, dann kann man halt auch Boomer Bust sagen, okay, ich gehe die paar Yards noch, vor allem mit über einer Minute Rest auf der Uhr kriege ich nicht ein 56-Yard-Field-Goal, gerade gegen diese Secondary der Bucks, die ja irgendwie komplett ersatzgeschwächt ist, verstehe ich das einfach nicht. Das kann mir doch keiner erklären, dass man da nicht mal ein bisschen aggressiver ist. Ich meine, man hat ja schon ein paar Sachen ausgemerzt, die ich auch letzte Woche oder davor die Woche kritisiert habe und die auch ganz wenig geklappt hat. Du hast halt zwei Touchdowns über deine Titans erzielt. Du hast endlich mal deine Titans in der Red Zone angeworfen. Zack, zwei Touchdowns. Einer von Henry, einer von Smith. Super geile Sache. Die Titans haben auch im ganzen Spiel ganz gut funktioniert. Aber dann kommen halt immer wieder so Nummern, wo ich mich dann halt echt frage, okay, woher kommt das und wer entscheidet das? Genauso wie ich nicht verstehe, dass man nach der Verletzung von James Wyatt, die übrigens auch sehr, sehr bitter ist und die ich auch noch gar nicht besprochen habe, der ist auf IR gelandet mit einer schwereren Hüftverletzung nach dem Saints-Spiel, was unfassbar wehtut, wodurch J.J. Taylor jetzt natürlich nochmal eine etwas größere Rolle kriegt. Aber dann verstehe ich auch zum Beispiel nicht, warum man den Ramondre Stevenson nicht noch dazu nimmt, anstatt vielleicht einen Brandon Bolden. Weil klar, ein Brandon Bolden ist ein alteingesessener Spieler, aber das ist für mich eher ein Special-Teamer. Und der hat jetzt nicht so die Upside im Run-Game. Apropos überhaupt das Run-Game, gegen die Saints schon super schlecht gewesen und vernachlässigt geworden. Und jetzt hat man gegen die Buccaneers, die zugegebenermaßen eine der besseren, wenn nicht sogar die beste Laufverteidigung in der Liga haben, erzielst du mit 8 Rushes minus ein Rushing-Yard. Das ist was ein Negativrekord schon sowieso für die Patriots ist. Und glaube ich, in den Spielen, das ist, glaube ich, die drittwenigsten Yards, die überhaupt eine Mannschaft erlaufen hat. Und die zwei anderen Male waren, glaube ich, die Detroit Lions. Und das eine war 2008 in der Saison, wo sie 0-16 gegangen sind. Da hatten die minus 18 Yards in einem Spiel. Also, das muss man sich mal vorstellen. Ein komplettes Spiel lang, 8 Rushes und dann minus ein Rushing Yard. Das ist echt brutal schlecht. Und da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, klar, wir spielen hier gegen eine verdammt brutal starke Run-Defense, aber man muss doch irgendwo trotzdem ein bisschen spielerisch eine Lösung finden können. Vor allem, wenn man so Running Backs hat wie J.J. Taylor und Damian Harris. Vielleicht jetzt mal einen Brandon Bolden ausgenommen. Und was hätte Ramondre Stevenson vielleicht noch gerissen? Vielleicht ist es auch ganz gut, dass der gar nicht so viel spielt als Rookie, weil er sonst hinter der aktuellen Offensive Line sowieso verprügelt werden würde. Aber also die Offense ist immer noch so ein Sorgenkind von mir und ich weiß vorne und hinten nicht so richtig, wie man dem beikommen soll. Die O-Line spielt nicht gut, bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück, die ich eigentlich hatte vor der Saison. Das Run-Game funktioniert quasi gar nicht, vor allem in den letzten zwei Spielen nicht. Und dann kannst du halt zu wenig nutzen, dass du eigentlich ein super solides Passing-Game auf einmal hast. Das ist klar, das rennt jetzt keine Türen ein. Du kreierst nicht alle naslangen 90-Yard-Big-Plays. Aber das war ja unter Brady auch gar nicht Kern dieser Offense. Diese Offense hat davon gelebt, dass du kurze, schnelle, chirurgisch präzise Pässe spielst und die Defense in 12, 13, 14, 15 Spielzügen das Feld runterziehst, bis die nicht mehr atmen können. Und dann setzt du denen quasi den finalen Schuss an der Goal-Line. Aber du könntest diese Offense locker spielen, aber ich weiß nicht, vertraut man Mac immer noch zu wenig? Ich habe das Gefühl gehabt, gegen die Buccaneers hat man zumindest ein bisschen versucht, teilweise ihm noch ein bisschen mehr zuzutrauen, aber man ist halt noch längst nicht auf dem Niveau, wo das eigentlich hinführen könnte. Ich weiß halt nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen übertriebene Vorsicht ist, ich kann verstehen, dass man da im Moment vorsichtig ist, gerade weil die O-Line halt nicht so performt. Mein Gott, ich wünschte dir echt, Dantes Garenza würde noch zum 10. Mal aus dem Retirement kommen oder man würde ihn einfach klonen und wieder an die Seitenlinie setzen, weil ohne den scheint die O-Line irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Ja, aber was aus diesem Backspiel bleibt, ist eigentlich nur, wir haben mit dem amtierenden Super Bowl-Champion und einem der besten, bestbesetzten Teams fast mühelos mithalten können, vor allem dank der Defense, und da möchte ich auch die Defense nochmal hervorheben, die spielt nämlich wirklich guten Football. Die ist zwar ein bisschen sehr leaky gegen den Run, aber im Großen und Ganzen, die Pass-Defense ist viertbeste Defense der Liga, habe ich heute gelesen. Ich muss jetzt nochmal ganz genau gucken, nach welcher Metric das ist, aber die Pass-Defense funktioniert. Und zum Thema Pass-Defense kommen wir gleich sowieso noch, weil heute ist ja noch was passiert. Aber die Defense spielt wirklich gut. Diese Defense ist meiner Meinung nach über jeden Zweifel erhaben. Jetzt habe ich es ein bisschen hart formuliert. Also die Probleme der Run-Defense, die müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Da muss man sich auch noch ein bisschen was tun. Man gibt zu oft wichtige Yards ab über den Run, die halt nicht so passieren dürfen. Aber wie gesagt, in puncto Pass-Rush, der Pass-Rush ist auch deutlich verbessert. Matt Judon ist wirklich ein Home-Run-Signing, meiner Meinung nach. Also was der da abreißt im Pass-Rush, ist der Wahnsinn. Sack-Leader des Teams hat, glaube ich, mittlerweile fast 4,5 oder 5 Sacks sogar schon. Tackles for Loss macht er am laufenden Band. Quarterback-Pressures haut er auch ohne Ende raus. Also die Defense ist nicht das Problem. Es ist halt nach wie vor die Offense, die meiner Meinung nach eben unter personellen Schwächen und eben unter dem schlechten Coaching und Playcalling leidet. Ich glaube, sonst hätte man gegen die Buccaneers auch locker gewinnen können und gegen die Saints sicherlich etwas besser performen können, als es letztendlich passiert ist. Aber naja, das ist halt die Problematik aktuell bei den Patriots. Man bekommt nicht die Konsistenz in alle drei Phasen des Spiels rein. Die Special Teams, ja, nicht spektakulär, aber auch jetzt nicht schlecht. Also eine grundsolide Baseline, die haben, aber waren auch schon mal ein bisschen besser. Aber wie gesagt, die Defense spielt sehr gut, aber die Offense ist halt das Problem, wo ich immer noch der Meinung bin, das läuft noch nicht ganz so rund und das muss ich halt irgendwie noch ein bisschen einspielen. Ich meine, wir reden hier über einen Rookie-Quarterback. Leute, sind wir mal ehrlich, wir reden über einen Rookie-Quarterback, der für das Verhältnis schon verdammt gut spielt. Also das ist vielleicht auch ein bisschen Meckern auf hohem Niveau hier und da. Aber das Problem ist halt, ich sehe wirklich da noch insofern Verbesserungspotenzial, als dass es halt auch ganz einfaches Verbesserungspotenzial ist. Und nicht dieses, okay, die Offense liegt komplett in Scherben und wir brauchen eigentlich einen Quarterback, eine Offensive Line und noch drei Wide Receiver, um zu performen. Wir haben eigentlich ein gutes Receiver-Core, bin ich der Meinung. Wir haben zwei bombastisch gute Tight Ends eigentlich. Der Quarterback ist vollkommen in Ordnung. Das Running Back Core ist jetzt natürlich durch den Verlust von James White ziemlich ersatzgeschwächt. Wobei ich auch da immer noch der Meinung bin, dass wir da eine Top-Unit auf dem Platz haben. Ob das jetzt Damien Harris ist, ob das J.J. Taylor ist, ob das Ramondre Stevenson ist. Brandon Bolden würde ich da jetzt vielleicht noch mal ein bisschen ausklammern, aber der ist für mich eh ein Special-Teamer, der da jetzt in so eine unglückliche Situation gekommen ist, halt auch Belco-Running Back teilweise zu sein. Aber ich weiß nicht, man könnte halt mit dieser Offense theoretisch so viel mehr erreichen, aber irgendwo hakt's da noch. Aber gut, wollen wir jetzt nicht so viel über die Vergangenheit reden, denn heute ist etwas passiert, was so eigentlich gar nicht zu erwarten war. Was heißt, es war gar nicht zu erwarten? Wenn ich da so jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, war es vielleicht doch ein bisschen offensichtlicher, als man zugeben möchte. Aber wir haben heute Stephon Gilmore verloren. Und ja, jetzt klingt verloren ziemlich hart, aber es hieß heute Mittag plötzlich irgendwann, die Patriots würden Stephon Gilmore releasen. Ja, releasen. Wir reden jetzt hier über den Defensive Player of the Year 2019, über einen der besten Corner der letzten paar Jahre. Und einen, der viel, viel Geld damals in der Free Agency von Bill Belichick bekommen hat und dieses Geld mehr als nur wert war. Und in den letzten paar Jahren unter anderem für zwei Super Bowl-Siege einer der entscheidenden, also mit einem entscheidender Faktor gewesen ist, der ist jetzt plötzlich weg, weil ja man nicht mehr mit ihm plant. Offenbar. Man hat sich, so Coach Belichick, im Einvernehmen getrennt. Und das hat mir heute Mittag oder heute Nachmittag erstmal völlig den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe gedacht, heilige Scheiße, ich habe mich so gefreut, dass er jetzt in absehbarer Zeit wieder auf dem Platz stehen kann für uns. Ich habe gedacht, ey geil, Alter, die Pass-Defense, die ist sowieso schon ziemlich krass. Und jetzt kommt Gilmore noch zurück. Ey, das wird ja eine absolute, das wird ja absolut mörderisch. Da kann man ja sogar gegen Teams wie die Cowboys vielleicht ganz gut bestehen, die ja eine brutal starke Passing-Offense haben im Moment. Nicht alleine, weil Dak Prescott ziemlich krass spielt, gegen die wir auch noch ran müssen. Ja, und dann kriegst du einfach auf den Tisch gelegt, okay, wir wollen den releasen. Und du hast eigentlich nur in fragende Gesichter geguckt, was das angeht. Du hast nur in fragende Gesichter geguckt. Also, ich habe das beim besten Willen einfach nicht verstehen wollen, was da jetzt gerade passiert. Aber je länger ich das so habe auf mich wirken lassen, umso mehr kam dann auch irgendwie so die Erkenntnis, okay, das bedeutet eigentlich mehrere Dinge. Einerseits, man plant angesichts dessen, dass die Defense doch wirklich gut spielt, auch vor allem gegen den Pass, nicht mehr wirklich mit Gilmore, und man sieht, okay, der ist ersetzbar. Und wenn jemand ersetzbar ist im Patriots-System, dann wissen wir ja sofort, da ist Belichick schnell dabei, auszusortieren. Und das hat er in dem Fall, glaube ich, auch genauso gemacht. Denn was daraus folgt, ist, die Patriots sparen durch diesen Move nochmal eine ganze Menge an Capspace ein. Du lagst vorher bei knapp 2,3 Millionen Dollar Capspace, die du noch hattest. Jetzt mittlerweile bist du durch den Release bei über 8 Millionen wieder, was laut zum Beispiel auch Miguel von @PetsCap so geschrieben hat, dir erstens Flexibilität gibt für den Cap, weil viele Teams machen das ja genau so, die lassen sich ein bisschen Cap-Space übrig für so Injury-Settlements oder Sachen, die über die Saison hinweg passieren, um einfach ein bisschen eine flüssige Reserve zu haben. Macht ja auch vollkommen Sinn. Oder aber auch, du hättest jetzt genug Geld, um jemanden wie JC Jackson, der jetzt ja nun in Abwesenheit Gilmore erstens Cornerback 1 sein musste und meiner Meinung nach auch gezeigt hat, dass er Cornerback 1 sein kann, einen neuen Vertrag zu geben. Denn, wie ihr vielleicht noch euch erinnern könnt, der spielt unter diesem Free Agent, der ist ja kein Free Agent in dem Sinne gewesen, sondern er war ein Restricted Free Agent, den die Teams nur zu einem Offersheet signen konnten, was dann vom Team gematcht werden konnte, oder du konntest ihn tendern mit diesem Second-Round-Tender, dass er unter diesem Tender spielen muss, weil er halt ursprünglich ein Undrafted Free Agent war. Die Patriots haben ihm diesen Zweitrunden-Tender belegt vor Beginn der Saison in der letzten Offseason. Er hat aber keinen neuen Vertrag unterzeichnet. Jetzt waren natürlich die Spekulationen da. Was macht man jetzt? Plant man weiter mit Gilmore? Der ist natürlich jetzt auch schon über die 30. Kommt von einer fiesen Oberschenkelverletzung zurück, die, glaube ich, auch nicht so unentscheidend war bei der ganzen Nummer, ob man ihn jetzt loswerden will oder nicht. Und auf der anderen Seite hast du halt einen JC Jackson, der noch ziemlich jung ist, der ziemlich gut spielt und sich tatsächlich auch meiner Meinung nach dieses Jahr nochmal ein bisschen entwickelt hat und wirklich auch Cornerback 1 sein kann. Und ich habe schon mal gesagt, und das habe ich auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit mal auf Twitter gepostet, dass aus meiner Sicht es tatsächlich, glaube ich, mehr Sinn machen würde, Stephon Gilmore abzugeben und dementsprechend JC Jackson zu halten. Und ich glaube, das Front Office der Patriots hat genau das gedacht, und hat jetzt diesen Move gemacht. Es ist dann letztendlich Gott sei Dank so gekommen, dass man für ihn tatsächlich auch noch was gekriegt hat, weil es hieß erst, er soll released werden. Und das war für mich dann halt, wo ich mir gedacht habe, okay, man hat ja irgendwie, also man hat wohl versucht, ihn zu traden auch, hat aber nicht die richtigen, hat kein richtiges Angebot bekommen, beziehungsweise der Preis, den man erfragt hat, war viel zu hoch. Jetzt ist es aber letztendlich doch so gekommen, dass man einen Trade-Partner gefunden hat, und zwar die Carolina Panthers, die einen 2023er Sechstrunden-Pick geben an die Patriots, um Stephon Gilmore zu kriegen, was eigentlich ein Apfel und ein Ei ist. Aber auch da nochmal wegen der Verletzungshistorie und der gesamten Situation, inklusive seinem Cap-Hit, einer möglichen Extension, die er unterschreiben müsste, bin ich dir auf jeden Fall froh, dass wir überhaupt mal was für ihn bekommen haben. Ganz ehrlich. Aber ja. Ich war nicht der Einzige, den das natürlich heute ein bisschen schockiert hat. Ich habe noch von zwei Leuten Sprachnachrichten bekommen. Einmal von Kollege Erik aus der GoPets-Crew. Und da hören wir jetzt mal rein, was der zu Gilmore sagt.
Hallo, ich bin der Erik aus der GoPets-Crew. Und ich finde es natürlich echt schade, dass wir uns menschlich und sportlich von Gilmore so trennen. Kann es mir allerdings auch erklären, denn ich denke, es wurde einfach gesehen, dass man in den Vertragsverhandlungen zu weit auseinander ist und wohl nicht auf eine Seite kommen wird. Wahrscheinlich ist die Verletzung auch ein bisschen schlimmer, als wir uns alle gedacht haben. Und man hat halt wahrscheinlich jetzt keinen Trade-Partner gefunden, der einem noch irgendwo einen Drittrunden-Pick oder ähnliches gibt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt ja die Compensatory-Picks. Und da ist Gilmore mit seinem hohen Gehalt und mit den Postseason-Records sicherlich einer, der uns einen Dritt- oder Viertrunden-Pick dann hinten raus noch reinbringen wird. Und ich denke, das hätte man auf dem Markt einfach nicht bekommen. Und so konnte man eben auch das Problem lösen, dass man jetzt kurzfristig noch ein bisschen Cap-Space braucht.
Ja, was der Kollege Erik hier sagt, habe ich ja auch schon mehr oder weniger bestätigt. Also gut, schon mal zu hören, dass ich das nicht alleine so sehe. Aber ja, was du ansprichst, ist natürlich ziemlich, ist natürlich erstmal in erster Linie auch richtig, aber ist natürlich auch ziemlich schlau mal wieder. Man könnte jetzt natürlich davon ausgehen, ich weiß gar nicht genau, ob das überhaupt noch stimmt, ob er jetzt noch uns für einen Compensatory Pick berechtigt, wenn er durch einen Trade geht. Aber wie du schon sagst, also man wird halt nicht mehr den Preis für ihn bekommen haben, den man vielleicht noch vor einem Jahr oder zwei für ihn bekommen hätte, vor allem nach der Verletzung nicht. Und was du auch eben angesprochen hattest, und das fand ich auch so richtig, man war bei den Vertragsverhandlungen ja wirklich auch weit auseinander, was das angeht. Weil Gilmore hatte schon mehrfach betont, er will Cornerback 1 Money kriegen und das wird wohl so in der Preisrange von ca. 15 Millionen Dollar per anno liegen. Und das war mit der aktuellen Cap-Situation der Patriots zwar möglich, aber vielleicht gar nicht so schlau, wenn man da bedenkt, dass er über 30 ist, von einer recht nickligen Verletzung zurückkommt. Ja, und so ist es menschlich, wie du sagst, wirklich schade, weil Gilmore auch ein prima Kerl ist und ein echt guter Typ war, aber leider aufgrund der Umstände wohl alternativlos. Hören wir jetzt nochmal rein in die Meinung von GoPets Crew-Kollege Sebastian.
Ja, lieber Lukas, ich wollte dir meine Meinung sagen zu dem Gilmore Release oder besser, wie ich jetzt vor einer Minute gesehen habe, dem Gilmore Trade, der jetzt feststeht mit den Panthers gegen einen 6-Runden-Pick. Ja, besser als ihn einfach nur zu entlassen, aber ich glaube, ehemaliger Defensive Player of the Year sollte eigentlich doch mehr wert sein. Ich denke mal, die Offseason hat es schon angezeigt und auch die bisherigen Leistungen unserer Secondary werden so interpretiert worden sein von Bill, dass JC Jackson unsere neue Nummer 1 ist und war klar, dass wir da keine zwei Nummer 1 bezahlen können und auch niemals wollen werden. Ist schade um Gilmore. Hervorragender Spieler, hat uns viele wichtige Spiele gewonnen. Vielleicht auch so ein bisschen entgegenkommen dem Spieler gegenüber. Will ich jetzt einfach mal hoffen, dass gesagt worden ist, okay, wir einigen uns sowieso nicht, dann darfst du dir was Neues suchen, da gehen wir mit dir d'accord. Schade ist es, ich hoffe, wir können es auffangen und mal schauen. Jetzt gibt ja schon wilde Gerüchte, Jamie Collins, Jalen Smith oder vielleicht doch nochmal die O-Line zu unterstützen. Aber allgemein denke ich, wir sind auf einem guten Weg und nach der Saison wäre es sowieso gegangen.
Ja, den Punkt würde ich, glaube ich, auch nochmal aufziehen wollen. Wie gesagt, du sprichst es schon an, JC Jackson jetzt als neue Nummer 1, finde ich persönlich auch sehr gut, weil er das Alter dafür hat, weil man halt sich auch noch ein paar Jahre auf ihn verlassen kann. Und ich muss dir recht geben, auch die Nummer wäre wahrscheinlich am Ende der Saison nicht wirklich anders gelaufen. Und ich würde mir jetzt wünschend resultieren daraus, wie du das schon gerade beschrieben hast, er wäre nach der Saison wahrscheinlich eh gegangen, dass man jetzt möglichst schnell hoffentlich den Sack bei JC Jackson zumacht oder beziehungsweise mehr oder weniger ihm den Sack überreicht, nämlich den Sack mit der Kohle und ihn längerfristig ans Team bindet, weil also für mich ist auch dieser ganze Move und wie es jetzt gelaufen ist, einfach ein ganz klares Zeichen. Man sieht in JC Jackson ohne irgendeinem anderen Corner, also ich würde wirklich vom Stuhl fallen, wenn man JC Jackson jetzt nicht verlängert, dass da die Zukunft ist und man mit dem Backfield, mit dem Defensive Backfield, was man im Moment hat, da möchte ich auch einen Jalen Mills nochmal hervorheben, der auch gar nicht so schlecht spielt, obwohl er vielleicht bei den Eagles nicht ganz so der Top-Cornerback war. sieht man vielleicht oder hat man sich vielleicht einfach gedacht, okay, ne, wir können, also aus Patriots Sicht, wenn man es mal so komplett summiert und doch mal durchrechnet, macht der Move halt einfach Sinn. Du bekommst jetzt einen 6-Runden-Pick natürlich für jemanden, der sehr, sehr wichtig für dein Franchise war, was natürlich auf den ersten Blick erstmal ein bisschen cheap wirkt, aber wenn du mal bedenkst, dass das ein über 30-jähriger Cornerback ist, was eine Position ist, die halt sehr regression-heavy ist, sobald man in dieses gewisse Alter kommt, zudem jemanden hat, der nicht nur alt ist, sondern auch von einer schwerwiegenderen Verletzung zurückkommt und von dem du gar nicht weißt, okay, wie performt der eigentlich noch? Zudem sparst du noch eine ganze Menge Capspace, was dir nochmal deutlich mehr Flexibilität gibt, auch für Moves und Deals jetzt in der Zukunft gesehen. Vor allem, wenn man halt auch noch andere, vor allem, wenn man halt wirklich größere Baustellen auf dem Team hat als die Cornerback-Position, dann muss man einfach auch als eingefleischter Patriots- und Gilmore-Fan irgendwo summieren, dass das ein Move war, der schon Sinn macht. Auch wenn er natürlich in Fanhearts sehr, sehr, sehr wehtut. Und da will ich auch niemandem vorschreiben, dass er es nicht traurig finden kann. Ich finde es persönlich auch sehr, sehr, sehr traurig, dass Gilmore weg ist. Ich denke da immer an diese geile Deflection im 2017er Championship Game gegen die Jaguars. Er hat mit uns 2 Super Bowls gewonnen und Moment, hat er überhaupt 2 Super Bowls mit uns gewonnen? Er ist ja 2017 zu uns gekommen. Ja, vielleicht, ich vertue mich jetzt vielleicht auch, aber wie gesagt, diese Deflection im AFC Championship Game gegen die Jaguars, die Game Sealing Interception gegen die Rams im Super Bowl 53, also einfach Wahnsinn auch, was der für uns geleistet hat. Deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal persönlich Danke Stephon Gilmore sagen. Mir tut sehr leid, dass wir nicht einen besseren Abschied irgendwie hinbekommen haben für dich, aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist man doch fair miteinander umgegangen, hat jetzt für beide Parteien, glaube ich, die beste Alternative gewählt. Ich freue mich tatsächlich persönlich, dass er bei den Panthers unterschrieben hat, weil die spielen eine verdammt geile Defense dieses Jahr. Die müssen natürlich jetzt leider auch den Ausfall von J.C. Horn verkraften, aber ich habe mir so, so sehr gewünscht, dass er zu einem Team geht, was ich auch sympathisch finde, und ich muss sagen, die Panthers finde ich dieses Jahr wieder extrem sympathisch, allein schon wegen dem Sam Darnold Redemption Arc. Und der verdammt gut aufspielenden Defense und vor allem jungen und sehr starken Defense, die Panthers haben. Ich hätte mir nicht vorstellen können und ich habe auch nie gehofft, dass der irgendwie zu den Bills oder zu den Chiefs geht, wo er vielleicht noch mehr die Chance auf einen Ring hat, aber naja, vielleicht dann auch ein bisschen die Paycuts hinnehmen muss, die er ja jetzt nicht mehr hinnehmen will. Ich finde es geil, dass er zu den Panthers ist. Hoffentlich kriegt er da das Geld, das ihm zusteht. Und hoffentlich hat er da auch noch ein bisschen Erfolg, vielleicht 1-2 Jahre lang, um so ein bisschen die Transition auch noch zu übernehmen. Also aus meiner Sicht finde ich es stark, dass er da gelandet ist. Möchte ich einfach zum Abschluss auch nochmal sagen. Der gute Sebastian hat nämlich auch ein anderes Thema angesprochen, was ich noch ein bisschen mit euch bereden will, nämlich Jamie Collins. Der hat tatsächlich einen Vertrag unterschrieben bei den Patriots heute Abend. Da hat man noch den Namen Jalen Smith in den Ring geworfen, der vor ein paar Saisons noch einen ziemlich dicken Vertrag bei den Cowboys unterschrieben hat, jetzt heute auch released worden ist, also der zweite shocking Release an diesem Mittwoch. Der steht übrigens kurz vor der Unterschrift bei den Green Bay Packers, wenn ich das hier so richtig lese, also man scheint da irgendwie in Verhandlungen zu sein. Von daher, ja, für uns deswegen eine Rückkehr mit Jamie Collins, der bei den Detroit Lions gespielt hat. Und der kommt jetzt insgesamt zum dritten Mal zurück zu den Patriots. Der hat damals, ist ja glaube ich von uns gedraftet worden auch, ist dann irgendwann aus Cap-Gründen nicht mehr verlängert worden, beziehungsweise aus Disziplinargründen so ein bisschen zu den Browns damals degradiert worden fast schon. Kam dann von den Browns zurück zu den Patriots, hat damals mit Calvin Neu zusammen die Boogeyman gebildet, ist dann mit Matt Patricia zusammen zu den Detroit Lions gegangen und ist jetzt von den Lions wieder zurück, nachdem Matt Patricia ja auch zurückgekehrt ist, um wieder das Linebacker-Core der Patriots zu verstärken. Ich habe echt gedacht, als dieser Rumor wieder kam, als er released worden ist von den Lions und dann direkt man wieder so hieß, ah ja, der kommt bestimmt nochmal zurück zu den Patriots, habe ich so gedacht, so okay, warum jetzt gerade Jamie Collins, warum jetzt gerade wieder einen Outside-Linebacker? Du bist auf Outside-Linebacker doch eigentlich auch ziemlich gut besetzt. Du hast dann Calvin Neu, du hast einen Matt Judon, du hast einen Chase Minovic, du hast einen Josh Uche, du hast auf den Linebacker-Positionen auch noch Javon Bentley, du hast auch noch Dante Hightower. Also warum denn jetzt noch ein Outside-Linebacker? Hat, glaube ich, auch mit dem Grund, Man muss jetzt klar auch den Roster-Spot von Stephon Gilmore natürlich ersetzen. Und ja, Jamie Collins ist halt ein eingesessener Spieler. Der kennt das System, der kennt die Coaches. Und der hat auch in seinen Stints ja eigentlich immer sehr gut gespielt. Der kennt das System. Und ich glaube, der kann tatsächlich auch wirklich eine Hilfe sein gegen diese schwächere Run-Defense, die wir im Moment noch haben. Also von daher macht das Signing auch dahingehend schon noch Sinn. Zumal man jetzt auch in der Defensive Line noch die Verletzung von Anderson zu beklagen hat, der sich wohl, wie ich das höre, den Brustmuskel verletzt hat und deswegen auf IR gesetzt wurde, vermutlich den Rest der Saison ausfällt. Von daher nochmal ein bisschen Verstärkung für die Defense, einfach um auch gegen den Run nochmal ein bisschen besser zu sein und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Pressure gegen den Pass zu erzeugen, denn Jamie Collins kann auch das, er kann auch Pass rushen. Ist daher also im Großen und Ganzen ein gutes Signing. Was dann aber nicht, also müssen wir jetzt gar nicht lange drüber reden, also Jamie Collins für das Geld, was er kosten wird, ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel, aber eine gute Addition, auch wenn es eben im Zuge dieses Moves mit Stephon Gilmore natürlich ein bisschen hämisch wirkt, aber ja. Sprechen wir noch über ein anderes Problemfeld, was wir aber im Moment noch, also was im Moment irgendwie noch problematischer wird, als es ohnehin schon ist. Die Offensive Line ist im Moment wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt des Misserfolgs gefühlt. Ich lese nämlich jetzt gerade schon wieder im Injury Update. Trent Brown nach wie vor nicht trainiert. Dann ist Shaq Mason mit einer Bauchmuskelverletzung heute auf dem Injury Report gelandet. Hat nicht trainiert. Calvin Neu ist auch wieder draußen. Das ist jetzt natürlich wieder so eine Sache. Da kann man dann auch wieder sagen, okay, dann war das Jamie Collins Signing dann doch noch besser, als man ohnehin schon gedacht hat. Denn auch Jovan Bentley ist limited nur gewesen heute im Practice. Hatte eine Schulter, ist mit Schulter da gewesen. Kyle Dagger mit einer Oberschenkelverletzung, Nick Folk mit einer Knieverletzung, John Jones mit einer Knöchelverletzung, Jalen Mills mit einer Oberschenkelverletzung und Ronnie Perkins mit einer Knöchelverletzung sind auch noch auf dem Injury Report. Nur limited. Heißt also jetzt erstmal nicht ganz so schlimm vielleicht, aber aber zum Thema O-Line, wir haben nämlich auch noch das Pech, dass aktuell Michael Onwenu und Isaiah Wynn auf der Covid-Liste gelandet sind. Die haben also wahrscheinlich Corona sich gefangen. Ist natürlich erstmal total scheiße. Du hast im Moment wirklich vier Starter der Offensive Line einfach draußen. Die trainieren nicht oder sind halt auf der Covid-Liste. Und das ist schon echt brutal. Und ich meine, jetzt nichts gegen unsere Backups, aber dir fehlt quasi, also die fehlen ja vier Fünftel der Offensive Line. Und der Einzige, der da noch spielen kann von der Starter, ist Center David Andrews. Und auch der wird alleine den Laden nicht zusammenhalten können. Und jetzt kommt mit den Texans dann tatsächlich ein Team, was einen relativ starken Pass-Rush hat. Uiuiui, also ich will da jetzt gar nicht zu viel vorgreifen für die Preview-Episode, aber ich habe das Gefühl, das könnte ganz, ganz übel werden, wenn die paar Jungs da jetzt nicht irgendwie wieder fit werden. Also vor allem das mit Trent Brown, das nervt mich so unfassbar sehr, dass der immer noch nicht ganz fit ist. Es ist noch Shaq Mason drauf, also ich kann nur hoffen, vor allem im Falle Win und Venu, dass die beiden Jungs geimpft sind. Dass sie deswegen recht schnell wiederkommen und vielleicht sogar bis zum Spiel am Sonntag dann noch fit sind. Aber das sieht aktuell echt wirklich düster aus bei uns. Und auch wenn ich euch jetzt eigentlich hier ein bisschen auf einer positiven Meldung entlassen wollen würde, ist das leider auch so ziemlich das letzte Thema, was ich heute Abend hier mit euch besprechen kann. Verzeiht's mir, ich bin, wie gesagt, in den letzten Wochen etwas im Stress. Habe jetzt auch diese Episode mehr oder weniger zwischen Tür und Angel aufgenommen. Am Freitag oder Samstag kommt dann die nächste Episode. Da werde ich mich dann noch ein bisschen mehr noch vorbereiten können. Wird dann vielleicht auch wieder ein bisschen länger, aber ich weiß ja, zum Beispiel Gruß an meinen Fanclub-Kollegen Adrian, der kurze Episoden bevorzugt. da werde ich definitiv dann auch demnächst wieder ein wenig präziser und öfter liefern. Sprich, eine etwas kürzere Review-Episode nach den Spielen. Wenn ich es vielleicht schaffe, auch noch Quick Reaction direkt nach dem Spiel am Spieltag. Jetzt bei den Saints war es mir nicht möglich, weil ich bei der ELF noch war, das Spiel kaum gesehen hatte. Bei den Buccaneers war es ähnlich. Es war halt ein Sunday Night Game und ich muss montags arbeiten, deswegen bin ich auch kaum dazu gekommen, das Spiel wirklich in Ausführlichkeit zu gucken, um mir da viele Notes zuzumachen. Ich denke, kurz das Wichtigste habe ich abgehakt, aber jetzt beim Texans-Spiel am Wochenende wird es vielleicht dann auch wieder ein bisschen anders werden. Von daher ja, wünsche ich euch an der Stelle von meiner Seite aus hier jetzt aktuell einen schönen Abend, eine gute Nacht. Die meisten werden es wahrscheinlich sicherlich morgen hören, also einen schönen Tag euch. Macht's gut. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu, auch wenn ich euch jetzt ein bisschen im Stich gelassen habe die letzten beiden Wochen, auch wenn es schwer war. Aber wie gesagt, ich verspreche euch, demnächst wird wieder mehr kommen. Deswegen sage ich an der Stelle nochmal, haut rein, macht's gut und freut euch auf die Preview-Episode am Wochenende. Bye, bye.